guten Abend. Das sind die Vorschusslorbeeren bzw. Dank an den Vater im Himmel. Carola, stehst du einmal kurz auf? Ich weiß, die bleibt da, aber danke, dass du bereit warst. Ich wollte nur, dass ihr diese gute Frau auch seht. Wir waren nämlich ziemlich exakt in diesem Monat 1990 schon mal hier. Also sollte irgendjemand von Ihnen 1990 schon einmal an einer Rüstzeit teilgenommen haben, von der Kirchenwochenarbeit bei Ihnen in der Kirche, wir waren da, kommen Sie auf uns zu. Ich finde das schon spannend, als wir gehört haben, dass die zweite Jüngerschaftsschule, wir waren letztes Wochenende in Annaberg, dass die hier ist, und wir dachten, das ist aber spannend, da waren wir doch. Und wir können uns noch so genau dran erinnern, weil unser ältester Sohn war gerade 3 Monate alt und der ist im Februar 90 geboren, also muss es Juni 90 gewesen sein. Das Thema heute Abend ist ungewöhnlich. Das ist nämlich überschrieben, diese Geräusche stammen nicht von mir, wo immer die herkommen. Das Thema ist überschrieben, Hauptsache gesund. Oder Alternativtitel, du bist, was du isst. Ihr kennt sicherlich diesen Spruch, den man immer wieder hört. Naja, Hauptsache gesund. Das ist doch, Gesundheit ist doch das Wichtigste. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meistens zucke ich zusammen und denke, nee, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du Jesus kennst und noch viel wichtiger, dass er dich kennt. Weil wenn er am Ende sagt, ich kenne dich nicht, dann nützt es dir alles nichts, dann wirst du kein ewiges Leben haben. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht und dachte, naja, wenn man Gesundheit versteht als Leben, als Lebensqualität, als ewiges Leben, der Techniker darf hier drüber nachdenken, wo das Geräusch herkommt. Soll ich noch näher zu dir kommen? Wenn wir an ewiges Leben denken, wenn wir daran denken, dass das Leben, was Gott will, für uns da ist, ein Leben in Fülle, dann wird da ein Schuh raus, dass wir sagen können, ja, selbstverständlich, Hauptsache wir sind wirklich gesund, richtig gesund und nicht nur in unserem Körper, sondern an unserer Seele, an unserem Geist. Diese Gesundheit hat tatsächlich ganz viel mit Nahrungsaufnahme zu tun, mit Essen. Und die Bibelstelle, die ich zu Beginn lesen möchte, stammt aus dem ersten Buch Mose, dem 3. Kapitel, Vers 6. Die Frau aber sah, dass der Baum gut zur Speise sei, dass er eine Lust für die Augen sei und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch der aß. Das sind die Blähungen wahrscheinlich von dem Essen. Ich glaube, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, gehe ich über zum kabelgebundenen Mikrofon. Ach, ich muss nur da hochgehen und dann hört das auf. Oh. Hier ungefähr. Ihr seht, da Das wäre der erste Punkt. Ganz wichtig ist, dass wir darauf achten, was wir essen. Denn in dieser Welt gibt es sehr vieles, was wir zu uns nehmen können. Und selbst wenn es verlockend ist, muss es nicht immer gesundmachend sein. In die Falle ist Adam und Eva getappt. Sie haben etwas gesehen, was ihnen sehr verheißungsvoll erschien. Es machte satt, es sah richtig appetitlich aus und es schenkte Weisheit, Einsicht. Naja, das könnte man noch zugreifen. Aber diese Frucht war tödlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hinschaut, was essen wir. Also zum Beispiel, wenn wir Pilze, naja, bei Ihnen heißt das Schwammerle, glaube ich, oder sowas. Wie heißt das richtig? Schwammel. Wir hatten nämlich so eine Schwammelsuppe und haben uns gefragt, was da drin schwimmt. Wenn meine Frau und ich Pilze sammeln würden, wären wir extremst vorsichtig, weil wir nämlich null Ahnung haben. Und wie schnell könnte man einen Pilz essen, der total giftig ist? Sollte man nicht tun. Und die sehen sehr ähnlich aus, finde ich jedenfalls. Die echten Pilzliebhaber können das gut unterscheiden. Die sagen, ach so, ganz einfach. Ja, der sieht zwar dem ähnlich, aber guck mal, dann ist da dieses kleine Detail und das riecht man und ich rieche da nichts. Ich sehe auch das Detail nicht. Also man kann sehr schnell was Falsches essen. Also wir lassen mal das falsche Essen ganz weg, wenn wir gesund werden wollen. Dann gibt es Dinge, die sind nur in der richtigen Dosierung gut. Also es gibt so Pflanzen, Fingerhut zum Beispiel. Fingerhut in homöopathischen Mengen ist herzstärkend. Aber zu viel davon bringt dich glatt um. Spannend. Wir haben Dinge, die sind gut, aber nur in der richtigen Dosierung. Zu viel, tödlich, zu wenig, keine Wirkung. Und dann gibt es natürlich deine individuellen Verfasstheiten. Wir haben 3 Kinder. Der eine, der kann wunderbar um 23.30 Uhr anfangen, Bratkartoffeln zu machen und dann noch ein dickes Eis hinterher zu essen. Und er wiegt am nächsten Tag kein Gramm mehr. Ich brauche da nur dran zu denken und wiege ein Kilo mehr. Sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt also Dinge, die sollte man einfach schlicht und ergreifend sein lassen, weil sie giftig sind. Es gibt Dinge, die sollte man in der richtigen Menge zu sich nehmen. Zum richtigen Anlass, im richtigen Moment. Und es ist wichtig zu wissen, wie funktioniere ich, was tut mir gut. Und es gibt Dinge, die können andere problemlos machen, aber mir tun sie nicht gut. Und umgekehrt kann ich Dinge vielleicht tun, die für jemand anderes absolut gefährlich wären. Und das muss nicht gleich etwas sein, ich habe einen guten Freund, der ist Alkoholiker gewesen. Er würde jetzt schon widersprechen, weil er sagen würde, ich bin seit 20 Jahren trocken, aber ich bin immer noch Alkoholiker. Ich kann Moncherie essen. Er darf kein Moncherie essen. Weise ist der Mann, der sich kennt und weiß, sich dementsprechend zu verhalten. Ich muss selber wissen, was ist gut für mich und was nicht. Es ist also wichtig, dass wir hinschauen, was essen wir. Und das gilt nicht nur für unseren Magen, nicht nur für unseren Körper, sondern es gilt ganz genauso auch für unsere Gedanken. Denn unsere Seele, unser Herz, unsere Fantasie wird gefüttert durch die Dinge, die wir aufnehmen. Und da gibt es Dinge, die sind schlicht und ergreifend Gift für dich und mich. Und dann gibt es Dinge, die kann man in homöopathischen Mengen aufnehmen. Und dann musst du selber sehr genau wissen, was für dich noch zuträglich ist und was nicht. Und das Argument, dass jemand anders ohne Probleme irgendeine Sendung, also im Moment war bei meinen Berufskollegen so Game of Thrones, eine total angesagte Serie. Ich habe davon 1,5 Folgen gesehen und ich wusste eins, das ist Gift für mich. Das kann ich nicht sehen, das darf ich nicht sehen. Und das kann für andere in Ordnung sein, das müssen Sie wissen. Das heißt, ich darf mich nicht wundern, wenn ich Dinge aufnehme, die mich krank machen. Dann sagen wir uns vielleicht, na lassen wir das doch. Machen wir doch einfach einen großen Bogen um diese krankmachenden Dinge. Die streichen wir mal sofort vom Speiseplan. Alles, was Quatsch ist, was Unsinn ist, was giftig ist, wird schon mal per se gestrichen. Alles, was gefährlich sein könnte, das muss uns ein Arzt verschreiben, ist auch gestrichen, fasse ich nicht an. Und mich selber kenne ich inzwischen. Ich weiß, nach 18 Uhr darf ich nicht mehr essen, schon gar nicht mehr Fett essen. Also lasse ich das. Und dasselbe gilt auch im übertragenen Sinne, dass ich weiß, was ich nicht in meinem Haus haben will und was ich haben möchte. Und ich oute mich hier als jemand, der gefährdet ist. Bei uns gibt es keinen Fernseher, schon seit Jahrzehnten. Und es hat uns noch nicht geschadet. Jedenfalls sind noch keine Auffälligkeiten zu berichten gewesen. Was macht uns denn dann gesund? Naja, wenn Sie hier sind heute Abend, dann wissen Sie die Antwort. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Nahrung, die uns gegeben ist, um uns gesund zu machen. Um uns stark zu machen. Um uns auszurichten. Und das ist kein Zufall. Denn Gott offenbart sich in der Schrift als ein Gott, der spricht. Von Anfang an zieht sich das durch. Gott sprach und es werde Licht. Gott sprach und die Finsternis trennte sich. Gott sprach und eine Feste wurde. Gott spricht und er bringt den gesamten Kosmos in Existenz. Die gesamte Schöpfungsgeschichte erzählt von einem Gott, der spricht. Gottes Reden ist lebensspendend, bringt Leben hervor. Und es hört nicht auf damit, mit der Schöpfung, sondern durch die Propheten spricht Gott weiter. Und es hört nicht auf mit den Propheten, sondern Jesus kommt. Und Jesus spricht, er befiehlt dem Seesturm, er befiehlt den Wellen, er spricht zu den Fischen. Und es ist genau wie bei seinem Vater. Er spricht und es geschieht. Das ist das Normale, wenn Gott spricht, es geschieht. Und es geht noch weiter. Die Spannende an dem Wort Gottes ist nicht so sehr die Frage, was ist das Wort Gottes, sondern wer ist das Wort Gottes? Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist Jesus. Jesus ist das Logos, ist das Wort Gottes. Er ist es selbst. Also anders als man vermuten könnte, weil wir so ein dickes Buch haben, sind wir eigentlich überhaupt keine Buchreligion, so wie andere Buchreligionen, sondern wir glauben an einen lebendigen Herrn. Wir folgen einem lebendigen Herrn. Wir sind seine Jünger. Wir wollen werden wie er, denn dazu hat er uns gerufen. Und er ist das Wort Gottes. Das macht es sehr persönlich. Weil dann geht es nicht darum, dass wir eine Gute-Nacht-Lektüre haben, in der wir mal blättern und uns das rauspicken, was uns gefällt. Sondern dann ist das existenziell. Und Jesus meint es auch so existenziell. Denn auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wenn man das menschlich sehen würde, da wo nach dem Brotwunder, wo 5000 ihm gefolgt sind und ihn zum König machen wollten und er erfolgreich eine Bewegung in Israel hätte anführen können, da fängt er an darüber zu reden, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst, hat Anteil an mir. Und die Juden dachten, sie hören nicht richtig. Aber Jesus besteht darauf, dass er genau das meint. Und die Folge ist, dass diese Tausende, die ihn gerade als Fan begeistert zugejubelt haben, davongegangen sind. Und er hat weiter darüber gesprochen, dass es notwendig ist, dass wir ihn essen. Wenn wir Anteil haben wollen an ihm. Jesus war das so wichtig, dass er auch in Kauf genommen haben, dass viele seiner Jünger ihn verlassen haben. Und am Ende heißt es, dass nur noch die 12 da waren. Und so wie es geschildert ist, ist es recht dramatisch. Denn offensichtlich hört Jesus hinter sich ein Geräusch, wie die 12 auch ihre Sachen zusammenpacken, um sich auf und davon zu machen. Und er dreht sich um und sagt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus kriegt die Kurve. Und es kommt zu diesem wunderbaren Christus. Zeugnis. Aber ich hoffe, wir sehen, wie ernst es Jesus war. Dass er sagt, das, was ich hier erzähle, ist mir so wichtig, dass ich die ganze Mission aufs Spiel scheinbar setze. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, dass wir ihn essen sollen. Wie soll das gehen? Das haben sich seine Zuhörer damals auch gefragt. Wenn wir Leben haben wollen, wenn wir Anteil haben wollen an ihm, sollen wir ihn essen. Wie geschieht das? Ein Stück weit ist das Wiedergeburt, ein Stück weit ist das Wirken des Heiligen Geistes, Taufe und Konfirmation. Aber Jesus Vorschlag, wie das geschehen kann, ist, wenn man durch die Evangelien schaut, sehr einfach, nämlich, wer meine Worte hört und sie tut,
der wird verwandelt in mein Ebenbild. Wer meine Worte hört und sie tut, der wird erleben die Kraft Gottes an ihm. Wer meine Worte und hört und sie tut, der wird Frucht bringen. Wer meine Worte hört und sie tut, in dem werde ich sein und er in mir. Und jetzt kommt es drauf runter, wie geschieht das Hören und Tun? Vor ein paar Jahren, in einem Gottesdienst ähnlich wie diesem, hatte eine junge Frau ein Bild, was sie mit uns teilte. Sie sah ein übervolles Buffet mit ganz vielen leckeren Sachen drauf, alles gesunde Speisen, leckeres Fleisch, nahrhaft. Und davor waren die Gäste. Und die Gäste verhungerten. Und das war völlig irre in dem Bild, dass da das ganze Buffet steht, aber die Gäste verhungern. Und der Eindruck war gewesen, dass es so mit uns ist. Das Wort Gottes wird reichlich ausgeteilt. Wir hören es, aber es entfaltet keine Kraft in uns. Wir verhungern angesichts einem großen Reichtum, den das Wort Gottes in unserem Land, in unseren Kirchen mit sich bringt. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Also die brennende Frage, wie werden wir Hörer und vom Hörer zum Täter? Dass das Wort wirklich anfängt, Kraft in uns zu entfalten. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel nennen. Vor einiger Zeit ging ich bei uns aus dem Gottesdienst und vor mir gingen zwei junge Menschen und die sagten zueinander ganz fröhlich, auferbaut, es war ein guter Gottesdienst und sie sagten zueinander, gell, das war eine gute Predigt. Und die andere stimmte ihr voll zu und sagte, ja, das war eine super Predigt. Worum ging es nochmal? Haben Sie das auch schon mal erlebt? Sie sitzen in einem Gottesdienst, es wird gepredigt, es spricht Sie an, Sie wissen, Sie spüren, das ist Wort Gottes, das hat Kraft. Und Sie gehen aus dem Gottesdienst raus, sind im Gespräch, unterhalten sich, es geht Ihnen wunderbar, es war nämlich ein toller Gottesdienst mit einer tollen Predigt und Sie haben keine Ahnung mehr, worum es ging. Glauben Sie, dass das Wort Gottes, was in dieser wunderbaren Predigt zu Ihnen gesprochen wurde, irgendeine Kraft entfaltet? Irgendeine Veränderung in Ihnen hervorbringt? Und ich glaube, das ist symptomatisch. Ich möchte 5 ganz einfache Schritte vorschlagen. Das Wort Gottes müssen wir aufnehmen. Wenn wir essen wollen, wenn wir gesund werden wollen, wenn wir Kraft haben wollen aus der Nahrung, müssen wir es aufnehmen. Das ist das Hören vom Wort. Oder wir lesen das Wort. Das ist das Aufnehmen. Wenn ich es nicht aufnehme, dann habe ich gar nichts davon. Ich muss es aufnehmen, ich muss es hören, ich muss es lesen. Da darf ich aber nicht stehen bleiben. Aber ganz häufig bleiben wir genau an der Stelle stehen. Der nächste Schritt, der unbedingt kommen muss, ich muss es kauen. Ich muss das Wort Gottes kauen. Ich muss es bewegen. Maria aber hörte alle diese Worte, die der Engel zu ihr gesprochen hatte, und sie bewegte sie in ihrem Herzen. Das heißt, sie müssen sicherstellen, dass das, was Gott zu ihnen spricht, dass sie das bewegen können. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich sitze, seitdem ich das verstanden habe, nie mehr in einem Gottesdienst oder irgendwo, wo Wort Gottes verkündet wird, ohne die Möglichkeit, mir was aufzuschreiben. Wir werden so zubombardiert mit Informationen. Wir nehmen so viel Zeugs auf, dass wenn ich irgendwo sitze und spüre, Gott spricht zu mir, und es sind meistens nur ein, zwei Gedanken, aber die spricht er zu mir. Ich höre sie. Ich spüre da, das ist für mich. Ich bin bescheuert, wenn ich das nicht aufschreibe. Sofort. Damit sie nicht verloren gehen. Und dann kann ich sie bewegen. Sonst habe ich keine Chance, sie zu bewegen. Ich denke, es ist gut, wenn wir nach einem Vortrag, nach einer Predigt, wo wir gemerkt haben, Gott ist da drin, wenn wir einfach ganz praktisch ein, zwei Minuten noch sitzen bleiben. Lass die anderen aufstehen und rausgehen. Bleib du sitzen. Und mach fest, wo du spürst, dass Gott geredet hat. Guck mal die ganzen Stunden an Vorbereitung des Predigers, die Zeit, die du aufgewandt hast, hinzugehen und wieder wegzufahren, das kannst du alles ersatzlos streichen. Es ist bedeutungslos für dich. Wenn du dir diese kleine Mühe dir nimmst, es aufzuschreiben. Und ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber ich erlebe, dass wenn Gott zu mir redet, ist das sehr präzise, sehr ein Gedanke, vielleicht zwei, vielleicht drei Gedanken, aber mehr auch nicht. Und die kann ich aufschreiben. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das erlebt, dass wenn ihr vom Gottesdienst nach Hause geht, wie oft unterhaltet ihr euch über das, was Gott gesprochen hat? Im Gottesdienst. Ich selten. Und ich erlebe das ganz selten. Warum gehe ich in Gottesdienst? Um gesehen zu werden? Um ein paar Absprachen zu treffen. Das Entscheidende ist, das, was mich gesund macht, das Wirkung hat in meinem Leben, was mich stark macht, ist, dass das Wort, dass Gott zu mir reden kann. Und dass es Wirkung zeigt. Lass es nicht scheitern daran, dass du dir nicht ein, zwei Minuten nimmst, aufzuschreiben. Dann kannst du es bewegen, das ist das Kauen, das ist das Zweite. Und dann kommt das Dritte, dass wir das verdauen. Das Tolle am Verdauen ist bei unserem Körper, das macht er ganz von selbst. Das Kauen, das Hören und das Kauen, das müssen wir entscheiden. Und ich höre noch meine Mutter in meinen Ohren, Junge, schling nicht so. Kau. Und das ist wichtig. Versteht ihr, dieses Kauen, wenn wir das überspringen, dann ist es nicht sehr bekömmlich. Dann überfordern wir unseren Magen. Für das Kauen sind wir verantwortlich. Haben wir gut gekaut, Ich weiß, was Gott gestern zu mir gesprochen hat. Ich weiß, was Gott letzten Sonntag zu mir gesprochen hat. Gott labert nicht. Der meint es ernst. Und wie viele Leute erzählen mir, Gott redet nicht zu ihnen. Und wenn du ihr Leben anschaust, dann scheitert es schon an diesen simplen Schritten. Hast du aber gekaut, dann kommt das Verdauen und das ist gut. Das Verdauen macht der Magen und für das Verdauen sorgt der Heilige Geist. Der bewegt das in dir. Und das ist wunderbar. Und dann kommt der nächste Schritt. Das war also ein Schritt, den Gott eingebaut hat, an dem du nichts tun musst. Aber deswegen ist das Kauen so wichtig. Und dann kommt die Verwertung. Die ist wichtig. Weil bei der Verwertung wird nämlich das wirklich Nahrhafte aus der Nahrung rausgenommen und in unser Blut gepackt. Das ist, wo unser Körper anfängt, davon zu leben. Das ist der eigentliche Schritt, wo Kraft in unseren Körper kommt, wenn wir das Richtige essen. Und es gibt Nahrung, da steckt ganz viel Kraft drin und es gibt Nahrung, die ist nahezu untauglich, aber die wollten wir ja schon gar nicht mehr essen. Ne? Fast Food essen wir nicht mehr. Ist vorbei. Verwertung. Das ist dieses prüfet alles und das Gute behaltet. So heißt das auf geistlich. Das ist nichts anderes als dieses Verwerten, dieses Scheiden zwischen was es wird ausgeschieden und was ist Kraft spendend. Und das Spannende ist, das kommt erst an dieser Stelle. Manche Rechthaber neigen dazu, sie haben das Wort noch nicht richtig gehört, geschweige denn gekaut oder verdaut. Und dann wissen die schon, das ist aber alles falsch. Das ist unglaublich. Das müssen Supergeistliche sein. Weil geistliche Dinge können wir nur geistlich prüfen, sagt Jesus. Das, was von oben kommt, kann nur von oben geprüft werden. Die Prüfung erfolgt, nachdem wir gehört, gekaut und verdaut haben. Dann kommt die Scheidung. Was ist für mich gut, nahrhaft, kräftigend und was ist für mich nicht dran? Weg damit. In eine Tonne. Brauchst du dich nicht länger mehr dran aufzuhängen. Und dann kommt der letzte Schritt. Mit dieser unbändigen Kraft, die jetzt in deinem Blut pulsiert, musst du irgendwas tun. Weil wenn du damit nichts tust, wirst du so wie ich. Wir müssen das umsetzen. Wir müssen das in Leben umsetzen. Wir müssen tätig werden. Die Kraft muss umgesetzt werden. Und sie will umgesetzt werden. In Leistung. In Fruchtbarkeit. Wir bringen Frucht. Wer aber an mir bleibt und ich in ihm, der bringt gute Frucht. Es geht nicht anders. Weil das Wort Gottes pulsiert in dir. Es lebt in dir. Es ist dein tägliches Brot. Das ist, was du bewegst. Liebe Geschwister, 5 sehr einfache Anregungen. Aber sie sind so notwendig. Du denkst, du hast die Zeit nicht zu kauen, zu verdauen, zu prüfen. Dann würde ich dich inständig bitten, nochmal zu Punkt 1 zu gehen und zu gucken, Esse ich vielleicht zu viel Falsches? Verbringe ich meine Zeit mit zu viel falschen Aufnahmen? Ziehe ich mir zu viel Falsches rein, was ich ersatzlos streichen könnte? Wenn ich mich mit Schokolade vollstopfe, darf ich mich nicht mehr wundern, dass für den guten Blattsalat kein Platz mehr ist. Kein Hunger und kein Appetit. Wenn ich mich volldröhne mit all dem Zeugs, was im Internet gibt, dann kann ich stundenlang mich aufhalten. Und dann bin ich müde. Und dann habe ich leider keine Zeit mehr, das Wort Gottes zu kauen, zu verdauen, zu prüfen und umzusetzen. Es ist sehr simpel. Jesus selber bietet sich an. Wir feiern das in jedem Abendmahl. Er bietet sich selber an. Er sagt, ich bin das Wort Gottes. Iss mich. Und ich werde dich verwandeln. Das Wort Gottes kommt in zwei Formen zu uns. Einmal als dieses Logos, was Jesus ist. Und dann als Rhema. Denken wir an Epheser. Nehmt aber das Schwert des Geistes, welches das lebendige Wort Gottes ist. Rhema. Logos. Das immerwährende Wort Jesus, was uns grundlegend verändert. Und Rhema, das spezifische Wort für eine konkrete Situation. Da gibt es diesen unbedeutenden kleinen Bruder, Hananias, der lebt in einer Stadt in Palästina und macht morgens stille Zeit. Und in dieser stillen Zeit, er guckt schon immer auf die Uhr, weil gleich muss er zur Arbeit, da sagt Gott zu ihm, horch mal, Hananias, könntest du auf dem Weg zur Arbeit nicht kurz noch mal eben in der Berbergasse vorbeigehen, in das Haus 26? Da liegt ein Mann, der ist blind. Ich möchte gern, dass du für ihn betest. Und der wird dann sehend werden. Leg ihm die Hand auf und bete für ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe einen Auftrag für ihn. Hananias sagt Gott, klar. Kleiner Umweg, da muss ich mich jetzt aber aufmachen. Aber um wen handelt es sich denn? Naja, um den Saulus, der euch verfolgt und töten will. Moment mal, ja, habe ich das richtig verstanden? Ich soll zu dem Saulus gehen, den du mit Blindheit geschlagen hast? Wir haben gerade gestern Abend im Lobpreisgottesdienst alle laut gejubelt und gedankt, dass unser Verfolger mit Blindheit geschlagen wurde und der jetzt irgendwo schachmatt gesetzt ist. Ja, bin ich denn von allen guten Geistern verlassen, da jetzt hinzugehen, Hand aufzulegen und den in deinem Namen gesund machen? Herr, denken wir doch mal weiter. Dann wird der wieder sehend, ich kenne dich, du machst das, was du tust. Ne? Sprechen und tun, ne? Effekt. Das passiert. Ja, weißt du, was der als nächstes macht? Wunderbar, dass ich dich habe. Hast dich gerade geoutet als Christ und ich habe den Nächsten. Ja, bin ich denn verrückt? Ja, die steinigen mich doch in meinem Gebetskreis, wenn ich denen erzähle und die fragen, wer hat denn für den gebetet? Nur für den Fall, dass ich es beleben sollte, nicht? Sonst habe ich das Problem nicht mehr. Wie gut, dass Hananias nicht so reagiert hat. Offensichtlich hat Ananias das verstanden, dass Gott redet und dass man das tut, was Gott sagt. Er hatte verstanden. Er war so verwandelt im Wort Gottes, dass für ihn klar war, Gott spricht und das geschieht. Und wenn Gott durch seinen Heiligen Geist mir einen Auftrag gibt, dann tue ich das. Aber wir sollten das tatsächlich ernst nehmen und die Situation verstehen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Wie würdest du reagieren, wenn du so etwas in deiner stillen Zeit morgens hörst? Hörst du sowas in deiner stillen Zeit? Gott möchte durch uns wirksam werden. Wir sind gesandt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Ich bin in meiner Arbeit darauf angewiesen, dass ich von Gott höre und das tue. Ich brauche das. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich brauche Gott. Und ich bin darauf angewiesen. Und ich weiß eins, dass ich es brauche, dass ich gesund bin. Dass ich so gesund bin, dass Gott zu mir reden kann und sagen kann, Martin, dieses Mandatsgespräch ist noch nicht zu Ende. Ich habe meinen Mandanten beraten, ich habe ihm die Richtigkeiten gegeben, ich habe ihm erklärt, wie die Gesetzeslage ist, was er tun kann. Und dann ist es wichtig zu hören, wenn Gott sagt, Martin, da gibt es noch etwas, was ich dem Mann sagen möchte. Weil mal ganz ehrlich, so ein toller Anwalt bin ich auch nicht. Und wir haben bei uns in Frankfurt 18.000 Anwälte. Ich weiß schon, wenn Gott jemand zu mir schickt, dann schickt er ihn zu mir nicht wegen der rechtlichen Expertise, sondern weil er mit ihm reden will. Und es ist wichtig, dass ich das nicht verpasse. Dass nicht jemand weggeht von mir und hat nicht gehört, was er hören sollte. Wie ist das bei dir? In deinem Beruf? Hören deine Kollegen das, was sie hören sollen? Spricht Gott zu dir und du tust es? Liebe Geschwister, ich weiß, das sind ganz einfache Gedanken. Aber es geht darum, dass wir wirklich Täter des Wortes werden. Und so wie wir sind, was wir essen, körperlich, so gilt das geistlich genauso. Das ist nur ein Bild, dass wir es verstehen. Eva und Adam haben den Fehler gemacht, dass sie sich etwas genommen haben, was für sie zumindest zu dem Zeitpunkt nicht bestimmt war. Wir wissen ja nicht, ob Gott zu einem späteren Zeitpunkt gesagt hätte, jetzt ist die Frucht reif oder vielleicht ihr seid reif für diese Frucht. Aber zu dem Zeitpunkt war sie nicht dran für sie. Das ist die Sünde, dass wir immer nach Ersatzbefriedigung suchen, dass wir immer unser Leben voll machen mit Zeugs, was nicht dran ist. Und der große Nachteil ist, dass das nicht folgenlos bleibt. Es macht uns krank, es macht uns lahm. Aber noch schlimmer, es verhindert, dass wir das Gute zu uns nehmen. Wir müssen uns entscheiden zu sagen, ich verzichte auf das Schlechte. Das Falsche will ich überhaupt nicht haben. Ich treffe heute Abend eine Entscheidung, bestimmte Dinge in meinem Leben einfach zu streichen. Und ich will anfangen, wieder, dass das Wort Gottes in mir lebt. Dass ich hingucke, dass ich mein geistliches Tagebuch raushole und schaue, was hat Gott in diesem Jahr schon zu mir gesprochen. Ich hoffe ganz viel. Und dass ich das neu lese. Und dass wir anfangen, Gott ernst zu nehmen. Eine Mutter Teresa hat es gereicht, dass Gott zu ihr gesagt hat, geh nach Indien, geh nach Kalkutta, kümmere dich um die Ärmsten der Armen. Das Wort hat ihr gereicht, um für Jahrzehnte diesen Dienst zu tun. Und wie fruchtbar. Es ist entscheidend, dass du und ich wissen, was Gott zu uns redet. Und dass wir das so wissen, dass wir prüfen können, ob wir es tun, ob wir es immer noch tun, ob wir dran sind. Und dann, dass wir in der Lage sind, auch das Rema zu hören. Und ich möchte enden mit einer Geschichte, die mich sehr ermutigt hat. Ananias ist ja schon etwas länger her, aber eine unbedeutende Schweizer Schwester im Herrn, die seit vielen Jahren einen Dienst in Indien unterstützt und für den immer wieder betet und ein paar Fränkli gibt, hat in ihrer stillen Zeit den Eindruck, dass sie anrufen soll bei dem Dienst in Indien. Und sie wusste, die haben eine große Konferenz mit mehr als 5.000, 8.000 Leuten. Und sie soll dort anrufen und denen sagen, den Verantwortlichen, Gott möchte, dass ihr heute fastet. Und die hätte sagen können, wer bin ich? Völlig unbedeutende Spenderin, ja. Jeden Monat 10 Frankli und eine alte Frau. Gott sei Dank hat sie so nicht gedacht. Sie war offensichtlich eine Täterin. Sie hat das gehört und sie hat das getan. Noch erfreulicher, die Verantwortlichen haben das gehört, geprüft und sich entschieden, wir fasten heute. Und da wurde der Koch die Anweisung gegeben, das Essen, was er schon vorbereitet hatte, wegzukippen. Weil es gab keine Kühlschränke, man konnte das nicht aufheben und er hatte extra kleine Fleischstückchen. Ganz wertvoll. Und er hat das Essen auf den Acker gekippt. Und am späten Nachmittag, in einer Pause, sind die Leute so in die Umgebung gegangen und dachten gerade, was ist denn jetzt passiert? Da waren überall über auf den Äckern Tausende von Vögeln tot. Und es stellte sich heraus, dass das Essen vergiftet war. Weil da gibt es kulturelle, religiöse Auseinandersetzungen in Indien. Da sind an manchen Orten das nicht gern gesehen, dass Erweckung stattfindet unter Christen. Und hätte unsere Schwester in der Schweiz nicht gehört und gehandelt, dann wären tausende Menschen gestorben. Diese Welt, sagt Paulus, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und ich möchte euch inständig bitten, um dieser Stadt willen, um dieser Region willen, fangt an, Täter des Wortes Gottes zu werden.
Martin, vielen Dank. Ich denke, es war für jeden von uns was dabei.